Wir haben bei uns den Dr. Karl-Heinz Steinmüller, der ist Diplom-Physiker, er ist Philosoph, er schreibt Zukunftsromane, beschäftigt sich also vom Berufswegen auch mit dieser Materie und er ist Direktor eines Instituts, das sich mit strategischen Zukunftsfragen beschäftigt, also bis hin zu demokratischen Prozessen. Einer, der also ganz tief schon eingestiegen ist in die Materie und uns ein paar Einblicke geben kann, um tatsächlich dann das ein bisschen weiterzuführen. Herzlich willkommen, guten Tag Ihnen, Dr. Karl-Heinz Steinmüller, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung, meine Damen und Herren. Es ist für mich ein großes Vergnügen, hier zu sein. Und ich habe mich schon sehr vergnügt und amüsiert über die Beiträge, die hier kamen. Und ich habe dreimal gedacht, wow, die Zukunft wird jetzt nur noch von den Mädchen gemacht. Ist doch eigentlich gut. Früher waren das immer die alten Männer, die die Zukunft gemacht haben. Und jetzt sind das die Jungen. Und dann kam noch die Ehrenrettung der Jungs. Also das finde ich auch ganz in Ordnung. Ja. Also ich wurde gebeten, hier einen kurzen Impulsvortrag über, ja, was Demokratie in einer künftigen digitalisierten Welt bedeuten könnte, zu halten. Und für mich als Zukunftsforscher poppt das Thema Digitalisierung natürlich überall auf. Wenn ich vor dem Deutschen Apothekenverband rede, dann muss ich mit denen natürlich überlegen, was wir da mit den medizinischen Daten und so weiter. Bei Mobilität, vernetzte Autos und auch da wieder, wo schwirren die Daten rum? Oder letztes Jahr bei Schweizer Immobilienfritzen, was ist da los? Brauchen wir überhaupt noch Makler? Nein, das kann alles über Plattformen direkt gehen, überall direkt. Peer-to-peer, neue Verbindungen, aber keiner fragt dann danach, ja, was heißt denn das für die Gesellschaft als Ganzes? Das große Ganze ist dann oft ausgeblendet. Man nimmt einfach an, ja, wir haben hier eine Anwendung, da eine Anwendung, ja, und ansonsten die Gesellschaft, die bleibt halt so, wie sie ist. Bleibt sie eben nicht, wie ihr gezeigt habt, nicht? Das ist das Tolle daran. So, aber ehe ich jetzt in die Zukunft springe, möchte ich doch mal ein größeres Stück zurück in die Vergangenheit gehen, denn das ist mitunter ganz gut, wenn man schaut, wo kommen denn die heutigen Vorstellungen her, was schleppt man so an historischem Gepäck mit sich? Und da gehe ich jetzt fast in die Zeit von Luther zurück, nämlich zu Tommaso Campanella und seinen Sonnenstaat. Der hat sich ja vorgestellt, dass Staaten rational durchorganisiert werden. Damals gab es noch keine Computer, aber es gab schon die menschliche Vernunft und mit der konnte man auch schon was sehr rational konstruieren. Der hat gesagt, hier mit den Königen, das klappt ja nicht und vielleicht hat er auch was gegen den Papst gehabt. Ein Philosoph, ein Metaphysikus, der muss der oberste Herrscher werden und dann Vernunft muss alles organisieren. Und damals hatte man auch schon Wissenschaften, die er dann benutzen wollte, also die Astrologie beispielsweise, tolle Vorhersagewissenschaft, als es noch keine Zukunftsforschung gab. Und da sollte dann beispielsweise auch das Zeugen von Kindern nach den besten Voraussetzungen, nach den Gestirnen geschehen. Also auch das Liebesleben ganz rational organisiert. Da gibt es dann kein Liebesleid mehr und so weiter. Das ist ja alles vorgeschrieben. So. Aber was dahinter steht, ist, er hat so ein Rationalitätsmodell. Und das bedeutet einerseits, dass sich alles vorher berechnen lässt und dass andererseits auch das Verhalten der Menschen kontrolliert wird, dass im Prinzip die Gesellschaft zu einer gut funktionierenden Maschine wird. So, dann springe ich jetzt mal zum Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es nämlich einige Themen, die wir heute wälzen, schon in einer bestimmten frühen Vorform. Ein französischer Illustrator, Albert Robida, das war sozusagen der Jules Verne unter den Illustratoren, der hat immer, nicht immer, aber oft Zukunftsbilder gemalt und auch mal ein ganzes Buch über das Leben im 20. Jahrhundert geschrieben, ganz tolle Sachen. Und der hat dann in einer französischen Zeitung ausgemalt, wie denn künftig das im Wohnzimmer aussehen könnte. Und hier, die Dame des Hauses in Grün, die warnt gerade ihren Liebhaber. Psst, keine Bewegung, kein falsches Wort, sonst sind wir verloren. Mein Ehemann hat überall automatische Objektive angebracht und die Phonograph Enregistrateur, also aufzeichnende Phonographen. Nur eine falsche Bewegung und nichts ist mehr. Also Überwachungstechnologie im Wohnzimmer, die dann von dritter Seite ausgenutzt wird, schon um so 1890. Also man merkt, solche Themen haben uns schon lange beschäftigt. Und dann vor inzwischen auch schon über 60 Jahren, 70 Jahren inzwischen, ist der Staat allwissend geworden. In der Vorstellung der Science-Fiction-Autoren, der Utopisten, ich erinnere hier an 1984, wo selbst im Wald überall Mikrofone aufgehängt sind und die Bevölkerung praktisch ausspioniert wird vom Staat, dass sich auch alle richtig verhalten, wo der Televisor, damals so viel Fernseher gab es damals noch nicht, der Televisor die Leute auch beobachtet und ihnen dann sagt, also jetzt müsst ihr erstmal eine Viertelstunde Gymnastik machen, nur dann seid ihr gute Staatsbürger. Also Big Brother is watching you und so ein bisschen erinnert mich natürlich Big Data auch immer an Big Brother. Aber das Problem ist, damals hat man sich vorgestellt, es ist der große Staat, der alles beobachtet. Und heute haben wir nicht Big Brother, sondern viele, viele Little Brothers in allen Bereichen, die uns beobachten mit all den Apps, die sie dann auf dem Handy benutzen. Gut, aber ich bin jetzt allmählich schon in der Gegenwart angekommen. Wir haben eine ganze Reihe von Herausforderungen, die die Demokratie im digitalen Zeitalter betreffen können. Das ist eben einerseits, wie sieht es aus mit der Privatheit, mit Big Data, mit der Selbstvermessung, mit dem Aufzeichnen von Daten über uns selbst. Wie sieht es aus mit den Medien? Wir leben ja in Medienwelten. Der Mensch war eigentlich schon immer ein Bewohner zweier Welten. Einerseits der physischen, realen Welt und andererseits der vorgestellten, eingebildeten Welt. Schon damals in der Höhle, sonst hätten die nicht angefangen, Mammuts auf die Höhlenwände zu malen. Und das machen wir heute nur in einer viel perfekteren und viel vielfältigeren Art. Wir leben nicht mehr in einer Realität und in einer Höhle, sondern gleichzeitig in vielen Höhlen. Und das kann auch ein Problem sein. Nun gibt es immer wieder Untersuchungen, wie die Digitalisierung verschiedene Branchen in ihre Strudel hineinreißt. Und das ist hier mal so ein Bild davon, wo die Technologiebranchen zuerst damit hineingezogen werden, dann Medien und dann der Handel und so weiter und zum Schluss Öl und Gas und Pharmaceuticals, aber das glaube ich nicht, die Pharmaceuticals werden eher reingezogen, ist ein anderes Thema. Aber eine Beobachtung, die dann auch von Herrn Helbing und anderen im digitalen Manifest und ähnlichen Schriften gemacht wurden, ist, wir haben alles Mögliche automatisiert, wir fangen an, die Produktion zu automatisieren, selbstfahrende Fahrzeuge. Und jetzt arbeiten wir an der Automatisierung der Gesellschaft, mit oder ohne Blockchain, wie so eine Technologie heißt. Wo kann das alles hinführen? Und wir als Individuen unterstützen wir das noch. Das mit diesen Fitnessarmbändern wurde ja in einem der Beiträge hier erwähnt. Die zeichnen ungeheuer viel über uns auf. Und da kann man nachher kann man feststellen, ach, vor 3 Jahren, wenn die Daten so lange halten, nicht wahr? Also vor 3 Jahren, da habe ich ja am Nachmittag des 17. Februar, da war ich ja ganz faul gewesen und habe nicht meinen Rundlauf da gemacht oder so etwas. Oder es gibt Leute wie ich, die zeichnen ihre E-Mails auf und versuchen, die alle zu archivieren. 20, 30 Jahre zurück. 30 reicht es bei mir? Nee, nicht ganz. Also 25 Jahre zurück, die E-Mails zu archivieren, gucke ich mir natürlich nicht an. Aber es ist im Prinzip alles da. Also was einmal in Umlauf gesetzt ist, wird nicht mehr vergessen. Das bleibt erhalten. Man kann wieder darauf zurückgreifen. Und das ist alles, medizinische Daten, Ernährungsverhalten, Kaufverhalten, alles Mögliche. Der Mensch wird zum Datenproduzenten. Das scheint seine Hauptfunktion zu werden. Früher hatten wir mal den Produktionsarbeiter, der hat Dinge hergestellt. Heute sind wir alle Produktionsarbeiter in der digitalen Produktion und stellen Daten her, die dann von anderen genutzt werden. Also hat sich was umgedreht. Und noch was ganz Tückisches. Es verändert auch unsere Begriffe. Wissen Sie, was eine Identität ist? Also früher Identität, das war ich gewesen, das krumme Holzmensch. Oder wie ich dann immer sage, Charakter ist die Summe der Macken. So. Und heutzutage, was ist die Identität, die im Identity Management im Internet dann gemanagt wird? Ja, das sind die Daten über mich. Das heißt, die Identität, die ist nicht mehr bei mir, sondern die ist dann das im Datenraum. Ich bin eigentlich nur noch das Anhängsel in der realen Welt für die Daten, die dann in der virtuellen Datenwelt oder sonst wo sind. Ja, Privatheit schon damals im Wohnzimmer des späten 19. Jahrhunderts ging sie ja ein Stück verloren. Und wenn man sich so umschaut, eine ganze Menge von Romanen, die heben ja darauf ab, in den Sachen Geheimnisse sind Lügen, teilen. Teilen ist teilen. Teilen, das Wort hat sich auch verändert. Ich teile das und das. Ja, früher habe ich ein Messer genommen und habe das geteilt. Heute heißt es, ich setze das irgendwo in verlinke das im Internet oder so. Alles Private ist Diebstahl. Na gut, klingt ein bisschen nach Proudhon, aber wäre wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall kann man sagen, Google weiß immer, was ich will. Also macht dann entsprechende Vorschläge. Amazon weiß, was ich will. Google kennt dich vielleicht besser als ich selbst. Und die NSA weiß sowieso alles. Also da haben wir diese Datensammler, die das sind. Sie wissen, wer du bist, was du machst, was du als nächstes machen wirst. Das ist ja verrückt, wie gut sich menschliches Verhalten prognostizieren lässt. Da gibt es manche, die sagen, also mit 90%iger Wahrscheinlichkeit können wir vorhersagen, was sie im nächsten August, sagen wir am 15. August, um 12.30 Uhr machen werden. Na gut, bei McDonald's essen ist vielleicht nicht so schwer. Aber wenn man da Daten rein hat, kann man solche Sachen, man kann individuelles Verhalten prognostizieren und dann womöglicherweise auch ein Stück beeinflussen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass dieser Datenkokon einen auch einhüllen kann. Wir bekommen durch die Suchmaschinen die Daten, nach denen wir suchen. Ja, und allmählich weiß die Suchmaschine, bei mir weiß sie, sucht nach Science Fiction und allen möglichen verrückten Sachen und nach Zukunft und so weiter. Und entsprechend wird mir was vorgeschlagen. Dadurch wird natürlich auch manches ausgeblendet. Ich hatte vorhin von den verschiedenen Höhlen gelebt. Tatsächlich kommen wir wieder mehr dazu, nur in einer Höhle zu leben, in einer medialen Hülle. Man kann das als Kokon bezeichnen, als Echoraum oder als eine Filterbubble und so weiter. Und in dieser Höhle selber können wir gar nicht mehr unterscheiden, was echt ist und was falsch ist. War schon bei Plato so im Höhlengleichnis, da musste man sich zum Licht vorarbeiten, wenn man die reale Wirklichkeit erkennen wollte. Na gut, wäre wieder ein anderer Vortrag. Aber wir haben heute in diesen Höhlen, auf den Wänden unserer individuellen Höhlen, haben wir jede Menge Nachrichten. Und ein ganz Teil davon ist schlichtweg erfunden. Und wir glauben es, weil es so gut an die Höhlenwand passt. Eigentlich ist es Kunst. Fake News ist eine neue Kunstart. Und wenn man die als solche betrachtet und jetzt nicht gleich, also insofern ist Trump ein Künstler, müsste man mal sagen, dann wäre das schon ein Durchbruch zu einem etwas objektiveren Verhältnis dazu. Also schönes Beispiel bei den Amerikanern unter Obama, da hatte ja mal der Staat kein Geld mehr, musste Bedienstete nach Hause schicken und da kam dann plötzlich die Nachricht drum, ja und in dieser kritischen Situation nimmt der Obama Privatgeld, um das Muslimmuseum in Washington D.C. weiter offen zu halten. Ah, das wurde geteilt, also nicht mit dem Messer, sondern im Internet, massenhaft. Ja, es gibt gar kein solches Museum, aber die Leute haben das geglaubt. So. Zum Glück gibt es dann so Seiten, wo man nachgucken kann, welche Seiten vielleicht Fake News sind und was nur Satire ist. Es ist ja auch nicht so falsch, dass die Leute zunehmend Clowns und Talkshow-Leute in politische Funktionen wählen. Die wollen mehr Unterhaltung statt Politik. Wir haben das in Italien erlebt, jetzt in den USA. Also es ist schon ein anderes Zeitalter. Und dann kommt natürlich noch dazu Verhaltenssteuerung. Also hier muss ich eine ganz kleine Geschichte dazu erzählen. Wir haben ein schönes Beispiel, da sagt der Kühlschrank zu dem armen Menschen, der sich noch ein Bier abholen will. Also pass mal auf, die Waage im Bad und der Spiegel im Vorzimmer, die haben mir gesagt, dass du schon wieder so einen dicken Bauch entwickelst, also du kriegst heute kein Bier. Mir ist das mal ganz ähnlich gegangen. Ich war in den Sonera Labs in Finnland schon vor 10 Jahren, die haben da einen Internetkühlschrank vorgestellt, also die finnische Telekom. Toll. Und da Bildschirm davor, ich bin vor den Bildschirm getreten und was stand drauf? 92 Kilogramm. Die Burschen hatten in die Matte vor dem Kühlschrank eine Waage eingearbeitet. Ein ganz übler Trick, also ich hätte den dann nicht mehr aufgemacht. Inzwischen bin ich ein bisschen leichter, aber eine andere Sache. Das heißt, die Technik fängt an, uns zu bevormunden. Die sagt uns, was wir machen sollen. Wir sollen nicht mehr selbst überlegen. Natürlich nur in unserem besten Interesse. Du musst heute noch mindestens 10.000 Schritte laufen oder wenigstens 3-mal lachen heute. Das könnt ihr ja alles messen. Oder iss mal nicht so viel oder mindestens nicht so viel süße Sachen und so weiter. Das heißt, die Technik berechnet uns, macht uns dann Vorschläge und bemuttert uns, aber ich habe es hier nicht als bemuttern, sondern als Technopaternalismus bevatern genommen, also paternalistische Vorgaben. So, ja, und dann hatte ich den Mund zu voll genommen, nämlich als ich mich habe von der Leopoldina einladen lassen, ich habe gesagt, ja, es wäre doch schön, so Entwicklungsszenarien für die Demokratie im Digitalen. Ja, klar, mache ich Entwicklungsszenarien. Oh Gott, das war dann schwierig. Aber als Zukunftsforscher hat man da so eine 0815-Methode. Die nenne ich Methode Fensterkreuz, wissenschaftlicher nennen wir die Szenariokreuz oder Quadrantenmethode. Wir suchen, was sind die beiden wichtigsten Dimensionen, die beiden wichtigsten Unsicherheiten für unser Themenfeld und entwickeln für die beiden dann jeweils Extreme und das kombinieren wir und dann bekommen wir insgesamt 4 Szenarien, wenn wir Glück haben, funktionieren die einigermaßen. Ich habe das so gemacht und da die Veranstaltung so mit digitales Ich, digitales Wir und so weiter hieß, habe ich mir gesagt, na wäre doch gut, digitales Wir, Diskurs, Kooperation, wir machen alle miteinander, digitales Ich, ich vereinzelt, allein in meiner Höhle und dann andererseits, was macht die Informationstechnik, die stärkt meine Autonomie oder unterminiert die Autonomie und welche Szenarien kommen denn dann heraus? Also es gibt natürlich manche, die haben auch Szenarien entwickelt, die haben gesagt, ja Demokratie 2.0 oder Feudalismus 2.0, wo die großen Datenkonzerne alles beherrschen. Ich habe das ein bisschen feiner aufgefächert, ob es wirklich besser ist, ist eine andere Frage. Aber eine Sache kommt sehr schön dabei heraus, wenn nämlich die künstlichen Intelligenzen tatsächlich übernehmen und uns dann sagen, also pass mal auf, du musst heute noch etwas laufen, also dieser Technopaternalismus. Oder wähl doch mal lieber diese und jene Partei, das passt besser zu deinem Schlips dazu, rein farblich gesehen. Könnte ja auch so eine, aus dem Big Data lassen sich ja solche Zusammenhänge da gut ermitteln. Und dänisch-amerikanischer Philosoph Nick Bostrom, der hat ein Buch geschrieben über Superintelligenz und darin definiert er Superintelligenz als eine Intelligenz, die unsere menschliche Intelligenz in jeglicher Beziehung übertrifft und das wäre dann so eine Superintelligenz und das wäre natürlich klasse, könnte man so sagen, mit dem Tommaso Campanella am Anfang, mit der Sonnenstadt, dass man sagt, ja gut, dann nehmen wir als Herrscher eben nicht einen König oder ein Philosoph, sondern die Superintelligenz, die sowieso alles besser weiß. Also fast wie der liebe Gott, Ei Gott und so weiter. Da kann man da solche Sachen machen und die würde das ersetzen. Und wenn Sie sich aber anschauen, was darüber in der Science Fiction gibt, einen alten Film Kolossus, übernimmt die Superintelligenz die Weltherrschaft und sagt dann den Menschen, wo es lang geht und wie er einer muckt. So, also wäre keine Demokratie mehr. Big Brother KI als Szenario ersetzt die Demokratie. Das ist dann wirklich keinerlei Partizipation und Ähnliches mehr. Etwas anderes, und ich glaube, das ist ein Szenario, auf das wir uns so ein bisschen hinbewegen, das wären digitale Parallelgesellschaften. Also jeder für sich selbst und jeder hat seine eigene Meinung und die Informationstechnik, die unterstützt es noch, die schützt meine individuelle Autonomie. Ich bin ganz autonom, aber ich schere mich nicht um die anderen, beziehungsweise um die anderen Gemeinschaften. Ich bin dann eben nur ein, sagen wir, Heavy-Metal-Anhänger und alles andere ist mir Schnuppe und ich wähle nur Heavy-Metal-Anhänger dann als Präsident oder Bundeskanzlerin oder, na gut, als Bundeskanzlerin oder was auch immer. Also kann man sich überlegen. Das heißt, die Gesellschaft würde zerfallen. In sehr viele Gesellschaften, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, was schön und richtig und gut ist. Vor allen Dingen, die hätten Unterschiede, und da wird es vielleicht auch manche geben, die sagen, ja, wir leben nach der Scharia, ist doch gut, wenn wir alle unter uns leben, doch kein Konflikt. Da kann man sich fragen, ob das funktioniert, wenn die auf demselben Territorium leben oder ob die dann auch unterschiedliche Territorien machen. Jedenfalls zwischen diesen Parallelgesellschaften gäbe es dann Konfliktzonen und man würde sich nicht mehr einigen können, weil man ethisch so weit auseinandergedriftet ist. Also unterschiedliche Welten hier, unterschiedliche Höhlen und dann baut man Mauern zwischen denen. Auch nicht so ideal. Das nächste, das wäre, ja, ich, viel ich, aber die, nein, viel wir. Gemeinschaft, Gemeinschaft, aber die Informationstechnik, die unterminiert eher die Autonomie. Und das ist auch ein bisschen eine Entwicklung, auf die wir uns hinbewegen. Das wäre so eine total transparente Gesellschaft. Wir denken ja alle, Transparenz ist gut. In vielen Bedingungen ist die auch absolut das Richtige. Aber schon, wenn es um Vertragsverhandlungen geht, da will man natürlich seine Sachen nicht auf den Tisch legen. Also Transparenz ist nicht immer das Beste. Man muss genau schauen, wo. Auch in der Gesellschaft muss man genau schauen, wo. Und wenn aber alles transparent ist, dann wären wir natürlich ständig unter der Überwachung durch die anderen. Das sagt die Karikatur so ein bisschen aus. Wieso fragst du, was wir machen? Ich denke, die reale Frage ist doch, was willst du vor uns verstecken, wenn du angezogen bleibst und dich nicht vor uns nackt machst? Das heißt, in so einer total transparenten Post-Privacy-Gesellschaft werden wir einen enormen Druck, einen Konsensdruck, einen Druck hin zu konformem Verhalten, und die schauen dann alle gleich aus und verhalten sich selbst. Und ich habe hier noch drunter geschrieben, die kollektive Intelligenz ist dann viel kleiner als die Summe der individuellen Intelligenzen, denn es wird nicht mehr auf eine sinnvolle Weise zusammengeführt, sondern nur noch wegnormiert. So, und jetzt muss ich aber auch noch mit einem positiven Szenario rauskommen, und das war natürlich das Schwierigste, weil ich da keine richtigen Vorstellungen davon habe, wie das funktionieren könnte. Die Piraten, die haben mal gesagt, wir brauchen ein neues Betriebssystem für die Politik. Bisschen vollmundig, haben sie ja auch nicht so richtig durchsetzen können, aber wenn man ein paar Prinzipien sagt, gut, individuelle Datenhoheit, möglichst viel Partizipation, wir brauchen repräsentative Demokratie, aber wir brauchen auch Elemente von der direkten Demokratie, das kann man dann flüssige Demokratie oder wie auch immer nennen. Die Demokratie, wie wir sie kennen, ist ja nicht ein für alle Mal genauso festgelegt. Selbst von Deutschland zu USA gibt es große Unterschiede, wie das Gemeinwesen organisiert ist, wie Demokratie funktioniert. Also wir können in die Zukunft hinein da durchaus noch ganz andere Lösungen andenken. Vielleicht kann man auch den Diskurs, den man heute im Prinzip, wenn man es gut macht, im Internet führen kann, in die Politik überführen. Und man kann versuchen, das auf Fakten basieren zu lassen und nicht auf Fake News. Das heißt dann evidenzbasierte Politik, wobei dem einen seine Evidenz ist dann schon wieder dem anderen seine Fake News. Also auch darüber, was Evidenz ist, da wird dann gestritten. Aber Streit gehört dann dazu. Demokratie 2.0 wäre eine Demokratie, die wirklich Streit aushält, die eine Streitkultur hat, wo man kooperiert, obwohl man sich nicht in allen Punkten einig ist. Und für die Informationstechnik, für das Internet der Zukunft würde das natürlich bedeuten, dass das nach bestimmten Maßstäben gestaltet werden muss, dass es ethisch gestaltet werden muss, dass also individuelle Rechte und so weiter berücksichtigt werden und dass es so gestaltet werden muss, dass sich darin Demokratie verwirklichen kann und nicht so winner takes all herauskommt. Ja, aber da ist man dann natürlich dann schon bei solchen Fragen, was heißt hier ethisch, welche Werte sollen dann realisiert werden, und da setzt dann auch schon wieder der Diskurs ein. So, und jetzt komme ich aber auch zum Schluss, lang genug geredet, was wir erleben, ist eine fantastische Zeit. Also es ist wirklich toll, was alles geschieht, was an neuen Möglichkeiten entsteht, und man kann es natürlich auch etwas boshaft als digitalen Rüstungswettlauf beschreiben. Es wird immer was Neues entwickelt und was dagegen gegenentwickelt, und der Nutzer steht dann da wie in dem ersten Fall, oh, was soll denn das schon wieder, und weiß nicht so recht damit umzugehen, als in die normale Haltung des Menschen dem gegenüber. Und wir haben immer in allen Bereichen ständige Dynamik, was Privatsphäre angeht, was Cybercrime angeht, geistiges Eigentum. Das ist ja, wenn ich an die armen Unis denke, die jetzt plötzlich ihre ganzen Studienmaterialien Copyright-Rechten unterstellen müssen, ziemliche Katastrophe, demokratische Beteiligung. Eins ist da, das entwickelt sich so dynamisch, dass wir immer nur temporäre Lösungen haben. Wir müssen so tun, als würden wir endgültige Lösungen entwickeln, aber wir müssen dabei gleichzeitig wissen, dass es nur sozusagen eine Lebensabschnittslösung ist in der digitalen Welt. Und wir müssen dabei Fragen stellen. Und ich habe ja versucht, ein paar zu formulieren, drüber nachzudenken. Haben wir denn die richtigen Visionen, die uns voranbringen? Wonach können wir die bewerten? Haben wir die richtigen Ängste und Befürchtungen? So mit dem Big Brother KI, das ist sicherlich etwas altmodisch. Das ist, kann man trotzdem noch drüber reden, aber es ist vielleicht nicht mehr so die primäre Befürchtung, über die man heute diskutieren muss. Und dann, wie sieht natürlich so eine demokratiegerechte Gestaltung der Datensysteme aus? Da wird im Moment viel drüber nachgedacht, und ich bin froh, ich hoffe, dass das dann auch mal tatsächlich in die Gestaltung der Systeme einbezogen wird und nicht nur drüber nachgedacht wird. Und wir alle müssen uns über die Maßstäbe einigen und zusehen, wo wir die herbekommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin sehr froh, dass Sie angeregt haben, über diese Maßstäbe nachzudenken.